Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, dem Podcast für FohlenkundlerInnen und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Simon, Lenny und Kalle mit euch über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und über weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Birdbeats Podcast. Es ist wieder Sonntag, das heißt, Simon, Lenny und ich werden über verschiedene Dinge sprechen, die diese Woche angefallen sind. Und ganz klassisch fangen wir mit ein paar aktuellen News an. Und da möchte Simon direkt erstmal etwas zum Rosenstareinflug erzählen, der letztes Jahr schon zu beobachten war. Und dieses Jahr bahnt sich schon wieder etwas Schönes an. Simon, wie sieht's denn da aus?
Ja, moin auch von mir. Und ja, ich freue mich gerade ein bisschen, dass die Anzahl der Rosenstare auch Richtung Deutschland immer weiter zunimmt und sich wieder ein Einflug ähnlich wie letztes Jahr anbahnt. Wie genau der verläuft, im Gegensatz zum letzten Jahr. Also letztes Jahr hatten wir teilweise in Norddeutschland echt wenige bis gar keine regional. An anderen Stellen, irgendwie Süddeutschland, zum Teil wirklich viele und auch größere Trupps von dem hübschen Vogel. Und da ist es jetzt super spannend zu beobachten, wie sich es entwickelt. Die Geschichte, was ich mitbekommen habe, war, dass letztendlich letzten Dienstag die erste Meldung in unserer Seltenheitsgruppe aufgetaucht ist, dass in Ungarn Rosenstare teilweise zu Hunderten einfallen, aber auch viele kleinere Trupps unterwegs sind, die teilweise schon Polen erreicht haben. Genau, dann kam Mittwoch eben die Meldung, dass in Italien schon Trupps mit 40 Individuen zum Teil unterwegs sind. Und die Anzahl nimmt immer weiter zu. Die ersten haben jetzt sogar schon Deutschland erreicht. In Südfrankreich wurden gestern schon Trupps mit über 100 Individuen beobachtet, wo es ja auch letztes Jahr zur, ich weiß nicht, ersten Brutzeit längerer Zeit oder überhaupt kam mit einer kleinen Kolonie, weil der Rosenstar ja auch Kolonienbrüter ist und dann letztes Jahr quasi irgendwie einer da oder gleich eine ganze Kolonie mit ein paar Brutpaaren dort gebrütet hatte. Und die Entwicklung dieses Jahr sind eben sehr ähnlich wie die letztes Jahr. Und ich denke, jetzt ist es vor allem davon abhängig, wie sich das Wetter entwickelt, ob die auch wirklich bis Norddeutschland durchkommen. Und ich denke, für alle Länder, die wir in diesem Podcast behandeln, sollten die BeobachterInnen jetzt vor allem bei Staren aufpassen, auch gerne an Staren Schlafplätzen suchen und gucken, ob sie die charakteristischen Vögel mit ja sehr viel Rosa im Gefieder, eigentlich unverkennbar, also sehr leicht zu bestimmen, auch beobachten können. Und ja, ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr auch einen Rosenstar entdeckt.
Ja, moin auch von meiner Seite. Ja, im letzten Jahr haben wir aber auch schon gesehen, es funktioniert, wenn die Alarmzeichen kommen, oh, jetzt könnten die Rosenstare kommen, wurden auf einmal wieder auch alle starren Schlafplätze kontrolliert. Ich bin guter Dinge und da eben gerade auch die erste, zumindest Ornithomeldung eines Rosenstars in Deutschland eingegangen ist, kommen sie jetzt auf jeden Fall auch in Deutschland an und ja, bitte sollen sie es auch in Trupps nach Norddeutschland schaffen, das wäre sehr, sehr cool. Helgoland bekommt ja immer welche ab, letztes Jahr glaube ich sogar bis zu 4, die gleichzeitig anwesend waren an adulten Tieren. Ja, wir würden uns freuen, das sind echt hübsche Vögel und gerne mehr davon.
Auf jeden Fall. Ja, Simon, du sagst ja, super spannend. Unverkennbar, da muss ich mal dazwischen grätschen, wenn auch ein bisschen verspätet. Also die vorjährigen Individuen, die ich da teilweise gesehen habe, die waren so unter 12.000 Staren, finde ich schon gar nicht so einfach in der Dämmerung am Schlafplatz zu entdecken, beziehungsweise teilweise hat man die wirklich im Spektiv gehabt, wenn die dann nicht ganz vorne in der ersten Reihe saßen, sind die sehr gut untergegangen, aber ich hoffe natürlich auch, dass sich meine Beobachtungen aus dem letzten Jahr wiederholen lassen und dass ich vielleicht auch mal selber einen finde und vielleicht auch mal tagsüber und nicht nur am starren Schlafplatz. Also ich habe die Augen und Ohren auf jeden Fall offen. Eine mega coole Art, wenn das dieses Jahr klappen würde, fände ich es wieder sehr, sehr cool. Mal sehen, ob sich da wieder sowas anbahnt wie im letzten Jahr.
Genau, und mit diesen sehr hübschen rosanen Vögeln werden auch jetzt die ersten Sommertage eröffnet. Das Wetter ist teilweise an bestimmten Stellen schon echt sommerlich und auch die Vogelwelt und allgemein die Fauna und Flora zeigen das echt deutlich, dass jetzt endlich mal die Sonne durchkommt. Wie sieht es denn bei dir so aus, Kalle? Hast du auch Sommertage oder ist das Wetter bei dir noch ein bisschen trister?
Ja, doch, hier sind traumhafte Sommertage. Ja, es geht mal irgendwie Richtung 20 Grad, beziehungsweise überschreitet die 20 Grad dann auch mal endlich. Dazu echt einige Sonnenstunden, plus mal wenigstens oder seit langem mal wieder wenig Wind. Und man merkt es direkt auch, wie die Gesangsaktivitäten von vielen Vögeln abnehmen. Also man hört hier kaum noch Singdrosseln, auch Rotkehlchen, Heckenbraunellen sowieso. Und zum Teil die Vögel, die ich kartieren möchte und muss, selbst die singen zum Teil nicht mehr. Also ich habe Halsbandschnäpper, deren Gesangsaktivität ganz klassisch Anfang Juni abnimmt. Also da wird es in einigen Tagen deutlich weniger, aber auch Wendehälse, die teilweise jetzt sehr, sehr ruhig geworden sind. Irgendwie schade, wie schnell die Kartiersaison bei mir schon wieder vorbei ist. Ich werde morgen noch einmal rausgehen, morgen früh, also am Sonntag für Halsbandschnäpper, Wendehals, Baumpieper und Zaunammer. Und dann hat sich für mich das Kartierjahr auch schon wieder ja, beendet. Wie sieht es denn bei dir aus, Lenny? Du bist noch mitten dabei, oder?
Ja, volle Kanne. Also das zieht sich auch noch bis in ja, einen Juli-Termin, meine ich, sind noch mit Brutvögeln dabei meistens, genau. Und dann ja, verteilt noch Raumnutzung oder dann Gastvögel auch noch ein bisschen später. Ja, aber Gesangsaktivität war heute zumindest eigentlich recht gut. Was mir nur auffällt, irgendwie fehlt hier in Nordwestdeutschland, oder zumindest hatte ich es letztes Jahr das Gefühl, dass Summfrau-Sänger auf dem Zug viel präsenter war als dieses Jahr. Also deutlich weniger Individuen, die unterwegs sind. Vielleicht war ich aber einfach noch nur zu den falschen Zeiten unterwegs. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen, wie die bei euch präsent waren oder also so eine der Arten, die dieses Jahr irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, fand ich.
Ja, geht bei mir auch so. Also hier sind Summfrau-Sänger im Gebiet, aber doch ziemlich wenige und man hat einfach noch kein Zugmaximum irgendwie beobachtet, weil ja meistens auf dem Durchzug nochmal mehr zu beobachten sind als eben dann bei der Brut. Und ich erinnere mich an die letzten Jahre, dass ich da auf einer Fläche von oder einer Strecke von 100 Metern an einem Kanal teilweise so 6 Stück singend hatte. Und das ist dieses Jahr gar nicht so an der Strecke. Da war ich heute auch noch, da sang jetzt einer. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein bisschen kalte Wetter bei uns hier oben immer noch das ein Grund ist, dass die hier jetzt nicht so vermehrt durchgezogen sind oder einfach noch kommen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber mein Eindruck ist es, dass das Wetter einfach jetzt immer noch viel zu kalt ist. Wir haben zum Teil auch immer noch viel Wind und bei bestimmten Arten macht sich es echt bemerkbar. Ich bin hier oben ja auch nicht viel am Kartieren, aber eine von den Arten, die ich kartiere, sind die Neuntöter. Und laut ja, Standardwerk, dem Südbeck, wo drin steht dann quasi, wann man Arten kartieren muss, wann man Gebiete begehen muss, um Brutverdachte oder Brutnachweise zu erbringen. Demnach hätte man schon einen Ende-Mai-Termin beim neuen Töter machen müssen. Aber das Lustige ist, dass in dem Gebiet, wo ich eigentlich kartiere, noch gar keine angekommen waren bis vor wenigen Tagen. Ich glaube, jetzt der erste ist jetzt da, aber dafür, dass da eigentlich um die Jahreszeit schon 15 bis 20 Brutpaare anwesend sein sollten, wenn nicht sogar schon irgendwie Nest bauen sollten und jetzt erst ein Individuum überhaupt angekommen ist, finde ich schon echt krass, dass da einfach noch gar nichts los ist und auch die Witterung nicht passt, dass jetzt solche Arten irgendwie überhaupt in das Gebiet wieder vordringen und geschweige denn brüten.
Ja, auf jeden Fall. Da kommt aber noch was. Also bei uns sind auch noch einige durchziehende Neuntöter, die man irgendwie stationär tagsüber irgendwo sieht in Gebieten, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass da in den letzten Jahren keine Reviere waren. Also da kommt auch noch was. Genauso sieht es beim Summfrau-Sänger aus. In dem Moment, wo du es gesagt hast, Lenny, habe ich auch noch mal kurz überlegt, wie viele Summfrau-Sänger-Beobachtungen hatte ich dieses Jahr. Klar, ich war beim Bird Race an verschiedenen Stellen, wo ich weiß, dass Reviere sind und da war auch eins schon besetzt. Aber ansonsten war da relativ wenig los, auch in den letzten Wochen. Jetzt hatte ich in den letzten 2, 3 Tagen hatte ich noch mal welche, aber an sich deutlich geringere Zahlen als im letzten Jahr, wobei das natürlich auch immer relativ subjektiv oder total subjektiv ist. Sowas liegt dann auch oder hat auch immer noch andere Ursachen zugrunde. Zum Beispiel hatte oder kenne ich eine Stelle, wo letztes Jahr 4 Sumpfrohrsänger gebrütet haben und dieses Jahr dort so eine wilde Weide eingerichtet wurde und dadurch fehlt alles so an dieser mittelhohen Vegetation, wo die Sumpfrohrsänger gerne drin waren und dadurch sind dann halt auch nochmal irgendwie 4 Reviere weniger da, die im letzten Jahr da waren. Also sowas spielt da ja auch immer noch zusätzlich eine Rolle, aber an sich kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das mit dem Wetter zusammenhängt. Und ja, auch Anfang Juni da noch einiges an Durchzug kommt. Ist zwar recht spät, aber naja, was will man machen, wenn das Wetter nicht so gut ist?
Ja, spannend, okay, dann ist das sogar nicht nur mein Eindruck. Ja, wie du es sagst mit der höheren Vegetation. Ich hatte heute nämlich auch so Ruderalflächen, wo ich gedacht habe, hier würde so perfekt irgendwie ein Sumpfrohrsänger reinpassen und irgendwie sang nichts. Und ja, wie gesagt, es hätte gepasst. Und gerade auf dem Zug sitzen die ja auch oft in solchen Flächen oder in kleineren Weißdornhecken und sowas. Aber irgendwie bislang war noch nichts. Und ja, zu Simon, ich hatte jetzt auch in der letzten Woche die ersten 9 Töter eigentlich und auch zahlenmäßig so gering, dass ich sagen würde, irgendwie habe ich das aus dem letzten Jahr und oder beziehungsweise sogar den letzten Jahren deutlich früher in Erinnerung. Also da kamen die ja schon zum Bird Race und so dann ab Mitte Mai waren eigentlich die Reviere zum Teil besetzt, aber jetzt, wir haben ja Ende Mai, ja bald Anfang Juni sogar, und sie kommen gerade gefühlt an, beziehungsweise die Durchzügler sind noch nicht mal durch, so ungefähr. Du weißt ja noch nicht mal, ob die, die jetzt da sind, auch bleiben.
Da sprichst du, Lenny, genau das an, was ich so mir gedacht habe. Und ja, hier fehlen einfach noch echt Arten dafür, dass es relativ spät im Jahr ist. Und das ja, zeigt eigentlich nur noch den Verlauf, den wir auch in den letzten Wochen schon mit verschiedenen Arten hatten. Bei uns hier oben an der Küste sind immer noch mehr Strandläufer anwesend. Zwar nicht mehr so viel wie in den letzten Wochen, aber immer noch zweistellig oder niedrig zweistellig. Und ja, ich denke einfach, dass das Wetter sich jetzt ein bisschen zieht, aber ein gutes Anzeichen, dass es sich verändert, gibt's, denn wir haben auch in der letzten Woche einige seltene Würger tatsächlich gehabt, auch in Deutschland. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man, dass jetzt doch die seltenen Würger auch mitkommen und auch die häufigen Würger, aber einfach eben noch deutlich südlicher vertreten sind, als dass sie hier oben schon ankommen würden. Und vielleicht verzögert es sich jetzt einfach dieses Jahr ein bisschen, aber kommen werden sie bestimmt. Und ja, ich bin jetzt motiviert, mit den Seltenheiten der Wochen anzufangen. Ich glaube, wir hatten ein paar coole Arten dabei. Kalle, magst du einfach mal starten?
Ja, gerne. Ich starte einfach mal mit den Updates. Der klassische Kaiseradler, Update muss natürlich genannt werden. Im Randowbruch nach wie vor anwesend. Genauso ein Terek-Wasserläufer am letzten Sonntag. Nach wie vor ist eine Polarmöwe auf Helgoland anwesend, beziehungsweise dieses Individuum, was seit ja, wahrscheinlich Monaten kann man jetzt schon sagen, glaube ich, anwesend ist, wurde von vielen, vielen Leuten beobachtet. Helgoland ist gerade von Ornis überlaufen, kann man glaube ich so sagen. Und nach wie vor sind auch sehr viele Seidensänger oder einige Seidensänger in Deutschland unterwegs und sporadisch am Singen. Hervorzuheben ist da eine Meldung eines Seidensängers an der Beringungsstation im mittleren Saartal. Dort wurde ein Seidensänger gefangen und beringt am Samstag. Und das ist bereits der zweite Nachweis dort in dem IKEA-Biotop, wo die Beringungsstation angesiedelt ist. Also da gibt es auch noch mal ein paar schöne Bilder vom Seidensänger aus der Hand. Und das war es dann eigentlich schon von den Updates. Der Rest ist ja letztendlich alles neue Vögel, die hier unterwegs sind. Wollt ihr damit einfach mal weitermachen? War ja wirklich einiges Spannendes diese Woche dabei.
Naja, Rallenreiher, teilweise Update, teilweise neu. Also wir haben tatsächlich Rallenreiher in 5 unterschiedlichen Orten in Deutschland. Zum einen an der Oder bei Stolzenhagen in Brandenburg, den Vogel in Lindau am Bodensee, den wir letzte Woche auch schon erwähnt hatten, genauso wie den Vogel in NRW, der dort anwesend war. Ob es da Updates gab, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Dann in Günzburg in Bayern ist auch noch ein Individuum aufgetaucht und in Lörrach in Baden-Württemberg. Ja, und damit dann auch weiter zu den ja, eher größeren Vögeln. Bartgeier hatten wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder. Auch in diesem Fall in den Bayerischen Alpen in Benediktenbeuern wurde letzten Sonntag ein Bartgeier beobachtet. Was aber neu dazu kommt für dieses Jahr, im Saarland, wir hatten es eben schon mit dem Seidensänger, dort wurde in Mettlach am Dienstag ein Gänsegeier beobachtet. Gänsegeier ja auch ein Geier, der gerade Richtung Juni, Juli in Deutschland hin und wieder gerade mal in Bezug auf die Karwendelgrube und so beobachtet werden kann oder generell am Alpenrand. Ja, sehr spannend, dass die jetzt auch endlich ankommen. Oder da sind er.
Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall mal in den Himmel zu schauen. Bei den Gänsegeiern, gerade an solchen Tagen, so wie das Wetter jetzt bei uns hier unten in Baden-Württemberg ist, strahlend blauer Himmel, gute Thermikbedingungen, da lohnt sich wirklich mal den Blick in den Himmel zu werfen und da einfach mal schauen, was da oben am Himmel kreist, gerade Richtung, ja, in die Richtung Grenzgebiet, Richtung Frankreich und klar natürlich auch die Alpen. Das sind so Stellen, wo dann Gänsegeier durchaus im Sommer mal auftauchen können. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, da auch mal eine Beobachtung in der Nähe des Kaiserstuhls. Also das ist wirklich so eine Art, wenn man die im Sommer mal nachweisen möchte hier, dann in den Regionen und im Sommer an solchen Tagen, wenn die Thermik passt.
Ist, soweit ich weiß, auch typisch für den Gänsegeier, dass sie, sobald es in ihrem Brut- oder Überwinterungsgebiet eben wärmer wird oder zu warm wird, dass sie dann so ein bisschen Richtung Norden ausschwärmen und die Gegend erkunden. Und wir hatten ja auch irgendwie in den letzten Jahren mehrfach mal kleinere Gänsegeier-Einflüge, beziehungsweise dass einfach mehrere Individuen recht weit Richtung Norden gekommen sind. Und deswegen ist eigentlich der Gänsegeier eine Art, wie du meinst, Kalle, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, weil die Chancen gar nicht so schlecht stehen, wie man es vielleicht denkt, dass man auch mal in den nördlicheren Regionen welche beobachtet. Und ich denke, umso weiter südlich, umso größer sind die Chancen sowieso. Und genauso sehr sollte man den Zwergadler auf dem Schirm haben. Wir hätten jetzt mehrfach über Vögel berichtet, aber eigentlich immer Einzelindividuen, die einen, finde ich, in kein so eindeutiges Muster irgendwie einzuordnen sind. Dennoch haben wir jetzt einen Zwergadler der dunklen Morphe, der in Groß-Rosenburg in Sachsen-Anhalt am Samstag beobachtet wurde. Ja, der Zwergadler ist ja auch quasi Deutschlands Brutvogel oder einer der deutschen Brutvögel, die aber nicht jedes Jahr in Deutschland brüten. Die aktuellsten Daten sind natürlich immer sehr gedeckelt, was ja auch gut ist, um so eine sehr seltene Art zu schützen. Und meines Wissens nach gibt es auch derzeit keine Brut in Deutschland. Die letzte ist schon wieder einige Jahre her. Aber da der Zwergadler eben in Deutschland gebrütet hat und vor allem Richtung Frankreich, wenn ich mich nicht täusche, Kalle, vielleicht weißt du da ein bisschen was Genaueres zu, auch noch vermehrt verbreitet ist. Ist das auch eine Art, die durchaus mal an verschiedenen Stellen in Deutschland zu beobachten sein kann und man deswegen auch genauso auf dem Schirm haben sollte wie andere Greifvögel?
Ja, auf jeden Fall lohnt sich immer der Blick in den Himmel. Genauere Informationen zu den Beständen in Frankreich habe ich allerdings nicht. Also da muss ich leider passen.
Ja, weg von den Greifvögeln gehen wir dann zurück nach Niedersachsen, beziehungsweise nach Norddeutschland auch. Es gab einen Prärie-Goldregenpfeifer, also die amerikanische Form des Goldregenpfeifers, im Günnemoor in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen. Dort wurde er am Sonntag beobachtet, abends relativ, ich glaube um 18 Uhr oder so, was sehr ärgerlich war. Beziehungsweise, was heißt ärgerlich? Ist sehr geniale Beobachtung, weil der Vogel war im kompletten PK und alle Merkmale waren sehr gut zu erkennen. Ich glaube, viele Beobachter haben es nur so eingeschätzt, dass wenn der Vogel da abends sitzt, er am nächsten Morgen bestimmt auch noch sitzt. Ja, dem war leider nicht so. Auch ich hätte ihn mir gerne am nächsten Morgen noch angeguckt. muss ich sagen, so einen schönen Prigoldring-Pfeifer MBK und der war jetzt nicht gerade wirklich weit weg von hier. Ja, sehr ärgerlich, aber trotzdem ein sehr guter Nachweis und tatsächlich schon der zweite in diesem Jahr in Deutschland. Also spannend, was dieses Jahr schon mit amerikanischen Arten, also gerade Limikolen in Deutschland los war. Ja, und dann gehen wir über zu dem, was wir angekündigt haben. Simon, was haben wir denn letzte Woche predicted?
Ja, also, ja, letzte Woche hatten wir eine sehr nette Runde mit zwei Gästen von Helgoland und das war ganz lustig. Wir haben schon quasi vor dem Gespräch unabhängig voneinander irgendwie jeder für sich angekündigt, ja, wir haben uns angeguckt, wie das Wetter war. Wir hatten ja auch letztes Wochenende noch recht viel Wind und wir meinten alle unabhängig voneinander, ja, also morgen Sonntag müsste eigentlich mal ein Papageitaucher bei Helgoland auftauchen. Und ja, wir haben das auch noch in der Podcast-Folge erwähnt und dann kam der Sonntag und relativ früh morgens kam dann die Meldung, Papageitaucher vor Nord. Dann schwamm tatsächlich ein Vogel vor Helgoland, wie wir es angekündigt hatten. Super cool. Vor allem auch eine so hübsche Art mit diesem charakteristischen großen und auch bunten Schnabel. Der Vogel an sich ist ja ziemlich klein, also auch eher relativ schwierig zu beobachten, wenn die Distanz größer ist. Und nach wenigen Minuten flog der Vogel am Sonntag auch schon auf, sodass nur die Beobachter, die quasi direkt im Gebiet waren, den noch sehen konnten und einige andere, die auf der Insel waren, den Vogel nicht mehr beobachten konnten. Und ja, am Folgetag war dann auch kein Papageitaucher mehr anwesend, aber danach ist dann auch wieder einer aufgetaucht. Ob es derselbe ist, ist, denke ich mal, fraglich. Zumindest ist jetzt bis Donnerstag auch mehrfach Papageientaucher rund um Helgoland beobachtet worden und konnte so, denke ich, einige Beobachter erfreuen, weil ich kann da nur für mich sprechen, aber bei mir ist es auf jeden Fall eine Art, die auf meiner Bucketlist ist, die ich unbedingt mal sehen möchte.
Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Und ja, ich finde es sehr cool, dass das irgendwie geklappt hat mit dem Ankündigen, beziehungsweise man anhand der Wetterlage doch irgendwie so ein bisschen vorhersagen konnte, was passieren wird. Ja, zu unserem Bedauern haben Marcel und Christoph den Vogel leider nicht gesehen. Die waren, gehörten zu denjenigen, die leider zu spät dran waren, beziehungsweise das Pech hatten, in dem Moment nicht dort zu stehen. Und wie Simon schon meinte, er war recht schnell weg, der Vogel. Ich glaube, es waren 10 Minuten. Und wenn du dann nicht so, es waren 6, ja, okay, dann habe ich sogar falsch im Kopf, dann war der Vogel jetzt irgendwann nochmal 10 Minuten anwesend. Aber ja, musst du Glück haben, fast direkt am Nordoststrand zu stehen und auf nach Nord rausgucken zu können. Und dann klappt's oder dann klappt's nicht. Desto spannender eigentlich, dass der Vogel oder ein Papageitaucher jetzt bis Donnerstag rund um Helgoland, also meistens wurde er ja von Nord gesehen, doch immer wieder irgendwie noch anwesend war. Ja. Ja, wäre was. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch sagen lassen, dass Papageitaucher eigentlich, wenn man Deutschland betrachtet, also die Offshore als Offshore-Lumme betrachtet quasi und weiter dann Richtung Doggerbanks raus, eigentlich die häufigere Lumme ist als Trottellumme.
Absolut. Absolut. Der Papageitaucher ist ja auch eine der, wenn ich mich jetzt nicht falsch liege, häufigsten Lummenarten so. Und kommt auch quasi überall vor, wenn man sich anguckt. Man denkt vielleicht irgendwie, ja, Norden Großbritanniens, vielleicht nördlichster Rand von Norwegen, irgendwo auf Felsen. Aber das ist nicht mal so. Der brütet wirklich bis an die südwestlichste Ecke quasi von Norwegen runter, was ja auch bis Schleswig-Holstein quasi gar nicht mehr so weit ist, vor allem für so eine Art, die übers Meer fliegt. Und das ist echt erstaunlich, weil die Art auch gar nicht mal so selten ist, teilweise in großen Kolonien vorkommt, aber soweit ich weiß, einfach die Zugwege so verlaufen, dass er an Deutschland vorbeifliegt und nur bei stärkerem Sturm in die deutsche Bucht reingedrückt wird und deswegen eigentlich nur offshore, heißt irgendwie weiter auf dem Meer von Helgoland aus, vorkommt. Und ja, deswegen ist es eigentlich echt ein Wunder, dass die so selten immer noch sind. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass die relativ, ja, zögerlich sind, was neue Kolonien betrifft, heißt, Helgoland wäre durchaus ein Ort, wo auch die Bedingungen für eine neue Kolonie stimmen würden. Aber wenn da noch keiner brütet, dann mag so ein Papageientaucher auch nicht gerade gerne eine neue Kolonie anfangen. Aber würde man da ja mal welche ansiedeln und ein anderer Papageientaucher würde das sehen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da echt eine Kolonie mal hinkommt. Und eigentlich warte ich darauf, dass in den nächsten Jahren da echt mal eine Papageientaucherbrut kommt. Weil wenn man sich anguckt, wo die sonst so brüten, ist das gar nicht mal mehr so fern.
Naja, also Papageientaucher hat auch schon mal auf Helgoland gebrütet. Das ist nur mittlerweile schon doch einige viele Jahre her. Ich weiß leider keine genaue Jahreszahl. Auf jeden Fall gab es Bruten. Es gab auch eine kleine Kolonie, aber die ist halt nach und nach immer kleiner geworden. Aber hängt Papageientaucher nicht auch mit einer speziellen Fischart zusammen? Und im Zuge des Klimawandels ist die doch, meine ich, immer weiter nach Norden verlagert. Und der Papageientaucher quasi zum Teil auch hinterher, heißt so südlich, so gesehen südlich Helgoland, findet er halt kein optimales Futter und dementsprechend rentiert es sich nicht für ihn, dort eine Kolonie zu beginnen quasi oder eine Brut zu versuchen. Also korrigiert mich, weiß ich nicht, ich habe das irgendwie noch so im Kopf, vielleicht erzähle ich auch Quatsch.
Das wäre doch mal eine schöne Art für ein Artenporträt, oder?
Ja, wäre doch was.
Ich finde es immer wieder spannend, wie ihr als, ja, mehr oder weniger, also ihr seid ja schon viel mehr an der Küste unterwegs als ich, beziehungsweise ich bin eigentlich nie an der Küste unterwegs zum Birden, wie ihr auch immer den Blick aufs Wetter habt. Also für mich ist Wind sozusagen eher, oh nee, jetzt fällt das Spektiv halb um, wenn man irgendwie beobachten ist. Aber ansonsten ist Wind jetzt erstmal nicht so mega störend oder beziehungsweise kein so ein wirklicher Faktor. Aber dass ihr dann auch jedes Mal so schaut, hey, wie ist der Wind, was könnte an die Küsten oder an die Inseln auf der Nordsee angedriftet werden oder verdriftet werden, finde ich sehr spannend, weil das ist so ein Aspekt, den man als Binnenlandbörder irgendwie komplett oder mehr oder weniger komplett vernachlässigen kann. Ich hätte kein Problem damit. Ihr könnt ja mal predikten, nachdem ihr jetzt letzte Woche prediktet habt, dass der Papageitaucher diese Woche auftaucht, könnt ihr ja mal für dieses oder nächstes Jahr die erste Brut seit langem wieder auf Helgoland vorhersagen.
Nee, ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Wir sollten uns doch lieber auf Seltenheiten beschränken und Tipps immer für die nächste Woche abgeben. Ich werfe Kappenammer und Rosenstar in den Raum.
Ja, also Kappenammer und Rosenstar sind sicherlich sehr wahrscheinlich. Nicht nur, weil sie nachgewiesen wurden tatsächlich. Wir haben eine Kappenammer, die in Bayern in Hofheim von Sonntag bis Donnerstag in einem Garten beobachtet wurde. Ja, ich habe nur von den Beobachtern vor Ort gehört, dass wohl die Anwohnerin, der der Garten gehört, sehr nett und kooperativ war und auch die zahlreichen Beobachter sehr freundlich in den Garten quasi begleitet hat und dadurch sehr schöne Beobachtungen von dem hübschen gelben Vogel zustande gekommen sind. Und ja, das ist ja echt schön zu hören, wie auch quasi wahrscheinlich Nicht-Beobachter oder Nicht-Beobachterinnen, die vielleicht ein bisschen Vögel kennen. Ich weiß da nicht, wie die Person irgendwie, wie viel Kontakt die vorher mit der Vogelwelt hatte, aber wie offen die dann auch mit so einem Thema wie Twitchen umgehen und sich vielleicht selbst erfreuen, dass so viele Beobachter so fasziniert in den eigenen Garten kommen. Also das muss schon ein sehr spannendes Erlebnis sein.
Das erinnert mich ein bisschen an die Orient-Turteltaube in Sulgen, die ja auch immer wieder am Futterhaus abgelichtet wurde und beobachtet wurde. Wäre cool, wenn die Kappenammer auch ewig dort bleiben würde, so wie die Orient-Turteltaube und dann auch noch im nächsten Jahr wiederkommt. Aber die Kappenammer ist ja jetzt seit Donnerstag, glaube ich, negativ, beziehungsweise Donnerstag noch gesehen worden, aber jetzt danach nicht mehr wiedergefunden. Aber trotzdem echt eine coole Beobachtung, wo es ja auch schon, wie ihr vorhin angesprochen habt, eine Brut in Deutschland gab. Ich weiß gar nicht, wie es da dieses Jahr mit aussieht. Wir haben aber noch weitere südliche Arten, die in Deutschland gesehen wurden. Wir haben ja die Würger vorhin schon einmal angesprochen. Wir hatten Rotkopfwürger und Schwarzstirnwürger in Deutschland diese Woche. Den Rotkopfwürger hatten wir an drei Stellen. Einmal am Donnerstag im Obermarchtal, das ist bei Ulm in Baden-Württemberg. Und von Sonntag bis jetzt zum Freitag, also auch über mehrere Tage, in Bayern, nördlich von München in Freising. Dort gab es echt sehr viele Beobachter und dementsprechend auch sehr viele Bilder. Kann man sich auf Ornito mal anschauen, sehr empfehlenswert. Außerdem gab es noch eine Rotkopfbürgermeldung aus Mutzschen in Sachsen bei Leipzig am Sonntag. Weiter machen wir mit dem Schwarzstirnwürger. Da gab es ja auch eine ja, interessante Beobachtung. Zuerst einmal die aus Dresden am Sonntag und dann auch noch von Mellum am Freitag. Habt ihr da noch weitere Informationen zu?
Also ich weiß, dass es ein Erstnachweis für Mellum war, dafür, dass Mellum immer als Vogelinsel gerade von den Naturschutzwarten sehr gut betreut wird, ist Schwarzstirnwürger gerade auch für die Jahreszeit, dass auch bislang eigentlich nicht so viele Würger in Deutschland unterwegs waren, eine sehr, sehr guter Nachweis.
Alles klar, dann machen wir mal noch weiter mit einer Kurzzehenlerche, auch eine Art, die wir in den letzten Wochen fast immer vertreten hatten. Am Mittwoch wurde eine in Stade in Niedersachsen beobachtet. Eine weitere Art, die wir auch nicht, die auch nicht ganz neu ist für Deutschland, ist der Iberien-Zilpzalp. Da gab es ja auch in den letzten Wochen einige normale bis kuriose Beobachtungen. Wer sich da noch erinnert an die beringte und danach überfahrene oder an den beringten und danach überfahrenen Zilpzalp. Diese Woche gab es wieder zwei Nachweise aus Altena am Samstag in Nordrhein-Westfalen und etwas weiter westlich am Mittwoch im Landkreis Kleve, auch in Nordrhein-Westfalen.
Ja, Kalle, wo du schon den skurrilen Nachweis von dem letzten Iberien-Zilpzalp angesprochen hast. Ja, ein besseres Schicksal hatte jetzt ein Vogel auf der Greifswalder Oi, der dort montagsingend beobachtet wurde. Und wieso ich diese Beziehung quasi mit Skurrils hier ist, weil der Gesang echt hübsch ist und ein charakteristisches Motiv im Gesang auch eigentlich das beste Merkmal bei der akustischen Bestimmung ist, nämlich der Buschrohrsänger. Der Buschrohrsänger ist ja eine sehr östlich verbreitete Art von den Rohrsängern und ja, ist vor allem dadurch zu bestimmen, dass der so eine Tonleiter quasi als Gesangsübung in seinem Gesang immer mit einfließen lässt. Und wenn man sich die mal anhört, dann erkennt man die auch eigentlich sehr leicht im Feld wieder. Und ja, das ist, also ich habe selbst das Glück gehabt, letztes Jahr, da hatten wir einen kleinen Einflug von Buschrohrsängern auch in Deutschland, dass ich den da selbst mal hören konnte. Und diese Tonleiter war einfach so prägend für mich, dass ich immer, wenn ich den Buschrohrsänger oder vom Buschrohrsänger höre oder den Namen lese, quasi schon wieder dieses Tonleiter-Element im Kopf habe und das vor mich hinflöte. Und ja, ist eine echt coole Art. Und da die sehr östlich verbreitet ist und die Greifswalder Oie auch sehr östlich in Deutschland auf der Ostsee liegt, quasi ein zwar seltener Nachweis, aber jetzt kein herausragender.
Ja, weiter geht's dann wieder. Achso, Buschrohrsänger übrigens auch eine Art, die in den nächsten Wochen oder Tagen auch eher auch nochmal möglich sein könnte. Also da auch vielleicht auch nochmal explizit darauf achten, da die Rohrsänger gesamt noch nicht so ganz vertreten sind auf dem Durchzug. Ist Buschrohrsänger auch so eine Art, auch beispielsweise für Helgoland, die in den nächsten Tagen auf jeden Fall auftauchen könnte. Ja, wo ich gerade Helgoland schon erwähne, dort haben wir eine Weißbartgrasmücken auch noch oder ja doch mehrere Individuen. Ein Weibchen, das Dienstag beobachtet wurde. Der Vogel blieb vorerst, soweit ich weiß, unbestimmt. Da es sich einfach nur um eine Sichtbeobachtung handelt und dort die mittlerweile aufgetrennte, also die Weißbartgrasmücke wurde in Balkanbartgrasmücke und Iberienbartgrasmücke aufgeteilt. Und die sind halt anhand des Rufes, also vor allem die Weibchen können nur anhand des Rufes bestimmt werden oder wenn man sie halt in der Hand hat, dann auch an der Färbung der Schwanzfedern. Genau, und da dort kein Ruf gehört wurde, blieb der Vogel erstmal unbestimmt. Einen Tag später wurde dann tatsächlich noch eine weitere Weißbartgrasmücke, ein Weibchen, beobachtet. Der Vogel wurde dann anhand eines Rufs als Iberienbartgrasmücke bestimmt. Zudem wurde heute auch noch eine Iberienbartgrasmücke, auch ein Weibchen, beobachtet. Ob es sich um den gleichen Vogel handelt, weiß ich nicht. Das wurde auch nicht ganz erwähnt, da die Vögel irgendwie zwischen dem Mittelland und dem Rondell ein bisschen hin und her wechseln oder es sind immer wieder neue Individuen. Wäre auch sehr spannend. Generell Weißblattgrasmücken waren jetzt ja in den letzten Wochen doch recht präsent auf Helgoland, zumal dann ein bis zwei Balkan-Bartgrasmücken anwesend waren und jetzt sogar ein bis zwei Iberien-Bartgrasmücken. Also es sind auf jeden Fall gerade gut mediterrane Grasmücken unterwegs.
Ja, vielleicht etwas weniger mediterran, aber auch hübsch wie die Bartgrasmücken waren Zitronenstelzen oder sind Zitronenstelzen, wo wir in der letzten Woche zwei Nachweise jeweils von Sonntag haben. Einmal war eine in Raubling in Bayern und eine in Pirna in Sachsen. Und von der gelben Stelze kommen wir gleich zur nächsten gelben Stelze. Und zwar ist in Cuxhaven eine Aschkopfschafstelze beobachtet worden. Auch mit ganz schönen Fotos, die dann teilweise die wichtigen optischen Merkmale belegen und eine Tonaufnahme, die aber nur Gesang und keine Flugrufe ja, darstellt. Und das ist einmal ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, irgendwie, wenn man seltene Schafstelzen hat, dass bei einigen Arten ja echt Tonaufnahmen wichtig sind, wenn man welche anfertigen kann. Vor allem eben vom Flugruf, aber man sich nicht täuschen lassen sollte, weil der Gesang von den meisten Schafstelzen eben auch sehr ähnlich ist wie so ein Ruf, wie man sich ihn vorstellen würde. Denn selbst die normale Unterart der Schafstelze, die Wiesenschafstelze, die Unterart Flava, hat einen Gesang, der sehr raue Elemente hat, die wie langgezogene Flugrufe von vielleicht einer südlichen Unterart klingen könnten. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, dass man dann auch eben nicht Flugrufe mit Gesang verwechselt, das ist ja uns selbst schon passiert, jetzt nicht bei so seltenen Arten, aber zum Beispiel, dass man dann sehr schnell irgendwie Rufe falsch beurteilt, wenn man dann irgendwie Flugrufe mit Gesang verwechselt und da die seltenen Schafstelzenunterarten ja auch wirklich schwierig zu bestimmen sind, das ist, denke ich mal, keine Frage, sollte man alles daran legen, möglichst gute Belege zu machen. Und dann vorsichtig sich anzugucken, irgendwie was die besten Merkmale sind.
Ja, dann hatten wir ja auch noch eine weitere Ammer in Deutschland. Wir springen immer mal wieder vom Festland nach Helgoland, dann wieder zum Festland, jetzt wieder zurück nach Helgoland. Denn da wurde am Montag noch eine Waldammer beobachtet. Damit haben wir jetzt neben der Kappenammer noch eine zweite seltene Ammer. Die Waldammer ist ja vor allem auch dann aus dem Herbst als Durchzügler oder als Irrgast zu hören bzw. zu sehen. Die jetzt auch noch mal Ende Mai zu bekommen auf Helgoland, sicherlich auch noch mal ein schöner Nachweis. Und dann haben wir noch zum Abschluss für Deutschland einen Maurensteinschmätzer. Der wurde am Montag in Lenin in Brandenburg für kurze Zeit beobachtet. Es war ein Männchen. Allerdings ist da noch nicht ganz klar, dadurch, dass es kein Nach- oder kein Bild oder sonst irgendwas gab und die Beobachtungsdauer relativ kurz war, ob der dann auch von der Seltenheitskommission so anerkannt wird. Damit müssten wir in Deutschland das meiste durchhaben. Zitronenstelzen hatten wir ja noch in Bayern, in Raubling eine und in Pirna in Sachsen beide am letzten Sonntag. Und damit können wir dann schon den Blick in unsere Nachbarländer werfen. In der Schweiz war ja auch wieder ein bisschen was los. Da sind ja auch, wir haben die Rosenstare ja schon angesprochen. Da gab es jetzt dieses Jahr auch schon fünf Nachweise im Süden, aber teilweise wirklich von Ost bis nach West verteilt. Also man sieht, dass es da einfach schon ja, letztendlich eine Zugbewegung gibt, die wir auch am Anfang schon angesprochen haben. Und jetzt mal sehen, jetzt kam ja heute schon der erste Nachweis in Deutschland rein, wie das da weitergeht.
Nee, alles gut. Wir haben quasi den möglichen Erstnachweis für Deutschland, die Iberien-Schafstelze in Hüde in Niedersachsen. Also was heißt in Hüde? Das ist die Hundeniederung quasi in Diepholz am Ochsenmoor, also südwestlich des Dümmers, direkt am Dümmer so gesehen, ist diese Schafstelze zu beobachten. Jetzt auch schon seit einigen Wochen zum Teil. Der Vogel scheint auch verpartnert zu sein mit einem Flava-Weibchen. Dort stimmt, also steht die perfekte Bestimmung derzeit aber noch aus. Also der Vogel wurde aus Spanien schon bestätigt, dass er optisch top für eine Iberien-Schafstelze aussieht. Also das ist für die, die es vielleicht nochmal nachgucken wollen, Die Unterart Iberiae. Genau, und der fällt halt auf dadurch, dass sie ähnlich wie Flava auch einen Überaugenstreif hat, aber die Wange, die da drunter ist, dunkler abgesetzt ist im Vergleich zu Flava und zudem der Vogel eine weiße Kehle hat, was Flava bei uns definitiv auch nicht hat. Ich wurde jetzt noch darauf hingewiesen, dass wohl scheinbar Aschkopfscharfstelzen, Wiesenscharfstelzenhybride ähnlich aussehen können. Deswegen bleibt auch die Rufauswertung abzuwarten. Gerade da der Vogel doch recht ungern seinen charakteristisch rauen Ruf ja, nicht präsentiert, aber er ruft halt den Ruftyp nicht so häufig. Und wie gesagt, würde die anerkannt werden. Also, wenn die Nachweise gut sind und der Ruf auch gut aufgezeichnet wird und der Ruf dann auch nochmal bestätigt, dass es wirklich ein Iberien ist und nicht vielleicht noch ein Hybridvogel, wäre das ein Erstnachweis für Deutschland.
Ja, super spannend und wir werden sicherlich in den nächsten Wochen, sobald es da weitere Erkenntnisse zu gibt, von dem Vogel berichten. Und da der jetzt ja schon einige Zeit anwesend ist und verpaart ist mit der Flava, wie du meintest, gehe ich auch mal davon aus, dass der Vogel noch ein bisschen länger anwesend sein wird, sodass wir auch in den nächsten Wochen da so oder so nochmal drüber berichten werden und euch auf dem Laufenden halten, wie es da mit der Bestimmung aussieht. Sicherer bestimmt dagegen, kommen wir zur Schweiz, sind bis zu zwei Küstenseeschwalben, die von Dienstag bis Freitag in Farnel beobachtet wurden. Außerdem am Donnerstag zwei Küstenseeschwalben in Glätterenz. Genau, das sind beides Orte, die am Neuchâteler See liegen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sonst tut es mir sehr leid. Genau, und der See war ja auch in den letzten Wochen immer schon Hotspot für Küstenseeschwalben. Und ja, diese sehr maritime Seeschwalbenart tritt ja im Binnenland sehr selten auf. Ist eigentlich ganz charakteristisch, dass sie deutlich kürzere Beine hat als die Flussseeschwalbe, einen längeren Schwanz und ein bisschen dunkler gefärbt ist und auch der Schnabel kürzer, dunkler und ohne schwarze Spitze ist. Und diese Merkmale kann man vor allem eben aus der Nähe ganz gut erkennen, wenn man den Vogel sitzen sieht und sich mal den Schnabel angucken kann. Aber auch im Flug ist eben diese schlankere, elegantere Gestalt auch durch den längeren Schwanz sehr auffällig und eine super hübsche Seeschwalbenart, wie ich finde.
Ja, zudem hatten wir noch einen weiblichen Mittelmeersteinschmätzer am Dienstag in Burgerei am Südrand an den Alpen. Die Frage, die sich mir gerade stellt, also ich gebe ehrlich zu, ich habe in dem Fall die Recherche nicht betrieben für den Mittelmeersteinschmätzer. Stand da was zu? Also Mittelmeersteinschmätzer wurde ja mittlerweile in Maurensteinschmätzer und ich glaube Balkansteinschmätzer aufgeteilt. In welche Unterart dieser Vogel einzuordnen ist? Oder ist das ähnlich wie bei den Bartgrasmücken, dass gerade die weiblichen Vögel dort schwieriger sind. Habt ihr dazu Infos?
Da muss ich passen. Ich glaube, wenn Simon sich auch nicht zu Wort meldet, müssen wir da unsere Recherchearbeit für die nächste Woche noch mal ein bisschen aufpäppeln, dass wir da ein bisschen mehr noch zu sagen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass der also nur optisch bestimmt wurde und dann wird es meines Wissens sehr schwierig bzw. unmöglich, die beiden Arten
Ja,
oder nee, mittlerweile eigene Arten ja, optisch sicher zu bestimmen, meinem Weibchen.
genau. Ich habe ja die Recherche für die Schweiz betrieben und da war leider nichts angegeben. Also es waren auch keine Belegbilder möglich, wohl bei der Beobachtung, da der Vogel ziemlich mobil ist. Ja, es wird angegeben, dass alle wichtigen Beobachtungsmerkmale für die Bestimmung erkannt wurden. Die werden noch angeführt, aber da ist nichts angeführt, was auf eine bestimmte Art oder Unterart hindeuten würde. Und dementsprechend habe ich zu diesem Zeitpunkt nur die Info Mittelmeersteinschmätzer, was aber nach den Kommentaren sehr plausibel klingt. Kennt ihr euch denn mit den neu gesplitteten Unterarten oder Arten aus? Weil ich dachte mir jetzt letztens, als ich das gelesen hatte, dass die Bartgrasmücke in Balkan- und Iberien-Bartgrasmücke aufgesplittet wird, da dachte ich mir zum einen, okay, ist schön, es gibt die Möglichkeit jetzt aus quasi diesen ja, Beobachtungen, die man hatte von solchen Arten, zwei Arten zu machen, was ja auch für eine Artenliste ganz cool ist. Aber andererseits kann es auch sehr ärgerlich sein, wenn man da mal eine Bartgrasmücke hatte, zum Beispiel ein Weibchen, aber das nicht perfekt belegt ist und dadurch die Unterart offen bleibt, dass man sich die Arten gar nicht auf eine Artenliste quasi ticken kann, weil es einfach keine Art mehr ist, sondern nur noch eine Bartgrasmücke unbestimmt. Wie seht ihr
Ich
das?
sehe das als Listen- und Tick, einfach nur Tickproblem so ein bisschen. Ja, natürlich hast du absolut recht. Es ist super ärgerlich, so gesehen, die Art dann nicht vollständig bestimmen zu können. Aber wenn die genetisch so weit voneinander weg sind, dass die sagen, okay, wir splitten die jetzt in zwei unterschiedliche Arten, gerade auch aufgrund dessen, dass sie unterschiedlich rufen und in ganz unterschiedlichen Gebieten vorkommen, also ja auch komplett räumlich voneinander getrennt, finde ich es eigentlich gut, dass sie auch getrennt wurden. Ja, aber wie gesagt, ist halt schwierig dann, ja, dann muss sowas dann, so bitter es auch wahrscheinlich, selbst wenn es mir auch bald mal passieren könnte, so nach dem Motto, werde ich mich auch drüber ärgern, aber ist dann halt so. Muss man halt darauf hoffen, dass man den Vogel rufen hört oder im Zweifel dann auch direkt eine Rufaufnahme hat.
Genau, ich würde mal sagen, das ist ein gelungenes Schlusswort für diese Folge. Ich denke mal, damit können wir es belassen, denn für Österreich kam nicht so ganz viel an Seltenheiten dazu, beziehungsweise nichts Nennenswertes, um Simon mal zu zitieren. Damit bin ich dann raus aus dem Schneider, falls wir irgendwas vergessen haben. Simon, du kannst dich noch retten, hast du doch noch irgendwas gefunden?
Nee, also nichts, was landesweit meldepflichtig ist. Und ja, also unsere Österreicher ZuhörerInnen, ja, strengt euch mal ein bisschen mehr an. Nein, kann man natürlich nicht so aktiv beeinflussen, wie viel irgendwie entdeckt wird. Und ich weiß jetzt echt nicht, wie es da aussieht. Und wir hatten auch teilweise in den letzten Wochen dann sehr spannende Nachweise. Und es sind auch einige seltene Arten in Österreich aktiv, aber jetzt keine, die irgendwie auch überregional oder landesweit super hervorzuheben sind. Maximal ein Adlerbussard, ein Vorjähriger im Nordosten des Landes, aber insgesamt fehlen da noch die ganz großen Seltenheiten. Aber es kann sich jetzt hier von Tag zu Tag ändern und ich bin super gespannt, wie sich jetzt die nächste Woche so entwickelt. Und ob dann vielleicht die ganzen Arten ankommen, über die wir am Anfang ja gesprochen hatten, die jetzt ja aktuell noch im Norden fehlen, vielleicht kommt da ja noch ordentlich was durch.
Ja, und das klingt nach noch einem besseren Schlusswort. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.